Habt ihr also das Thema übernatürlich und natürlich, beziehungsweise natürlich und übernatürlich gewählt? Dem würde ich mich gedanklich ganz kurz stellen. Wenn es um das Natürliche geht, geht es um unsere Natur. Und wenn wir vom Übernatürlichen sprechen, dann ist es über unser natürliches Leben, unsere natürlichen Wahrnehmungsfähigkeiten und Tätigkeiten hinaus. Das Übernatürliche haben wir nicht, sehen wir nicht, können wir nicht produzieren. Das Übernatürliche muss zu uns kommen, in unsere Natur. In der Schöpfung Gottes gibt es da wunderschöne Beispiele. Ich pick eins raus. Da ist eine Studie über Waldameisen, die nach den Forschern nur zwei Dimensionen haben, die Tiefe und die Weite. Die dritte Dimension der Höhe ist ihnen fremd. Jetzt stellt euch vor, du gehst im Wald spazieren, siehst einen riesen Ameisenhügel mit über 10.000 Bewohnern, hast aber gesehen, dass die Vermessungsingenieure da Stangen aufstellen, weil da eine Straße durchkommt. Und du weißt, wenn da die Bulldozer durchkommen, gibt es 10.000 Tote. Wie kannst du die jetzt überzeugen, dass sie freiwillig umziehen? Man könnte das zu Ende denken, sagen, am besten wäre, wenn man denen keine Gewalt antun will, man würde Ameise werden. Das heißt also, diese dritte Dimension, die sie nicht haben, verlassen und hineinkommen als Ameise. Natürlich, man stellt sich vor, lauter Atheisten, diese Waldameisen, weil sie glauben nicht an Förster, nie gesehen und so weiter. Und jetzt verkündet man aus einer übernatürlichen Dimension, es kommt Tod auf euch zu, ihr müsst euch bekehren, ihr müsst umkehren, sonst sterbt ihr hier. Das ist nicht leicht, aber so einen ähnlichen Job hat Jesus getan. Er ist aus seiner übernatürlichen Welt runtergekommen in unsere kleinen drei Dimensionen und hat uns versucht anzuschließen an seine Dimension. Er hatte es auch nicht leicht. Das darf man hier nebenbei bemerken. Wir sind halt sehr verliebt in unsere Natur und in unsere Erziehung, in unsere Kultur damit. Das ist halt so gesetzt, der Herr hat uns geschaffen, das Handbuch für Menschsein ist ja die Bibel. Da ist der Schaltplan drin, wie wir funktionieren, da heißt es, gewöhne den Knaben oder das Mädchen früh an seinen Weg, dann geht er ihn, auch wenn er alt ist. Und ich habe, weiß nicht, weit über 100 Länder bereist und weiß, dass die Menschen, die in den verschiedenen Ländern groß werden, von Traditionen, Gewohnheiten, Denkungsarten begleitet sind. Natürlich die Einzigartigkeit der Sprachen. Und das alles ist ein kompaktes Etwas, mit dem man aufwächst und das uns früh in unserer Kindheit prägt. Die ersten 4 Lebensjahre prägen 60% unserer späteren Verhaltensweisen. Und wenn man dann aus dieser Kultur irgendwann mal umzieht in eine andere Kultur, dann hat man Anpassungsschwierigkeiten. Wenn das schon hier menschlich auf dieser Erde ist, wie viel mehr, wenn man ins Reich Gottes kommt, das wir nicht sehen und greifen können, sondern dass wir übernatürlich leben, erleben und verstehen dürfen. Da sind wir jetzt unterwegs. Und wenn wir die Bibel lesen, was das Übernatürliche betrifft, werden wir auf den Geist Gottes stoßen. Ich lese von unserem Herrn Jesus Christus Lehre über den Geist. Johannes 14, ab Vers 16. Ich, sagt er zu seinen Jüngern, die ihn schon ein Stück verstanden haben, werde den Vater bitten Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt, Vers 17, nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Wir merken also schon allein an diesem kleinen Lehrausschnitt Jesu, er hat große Lehrabschnitte über den Heiligen Geist, aber er ist ein kleiner, beschreibt er schon die Schwierigkeit, dass wir ihn nicht sehen, b, auch eigentlich nicht wollen, also wenn wir Jünger Jesu damals gewesen wären, hätten wir am liebsten gewünscht, Himmelfahrt fällt aus. Er bleibt bei uns, das ist was zum Angreifen, das ist zum Fragen und zum Anrufen und so weiter. Aber hier sehen wir, er verabschiedet sich, spricht aber davon, dass er uns nicht allein lässt. Hier in Vers 18 sagt er, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Dann nimmt er einen Begriff aus der Familie. Wir wissen, was ein Waise ist, der seine Eltern verloren hat. Ich werde euch nicht verwaist. Das heißt, meine Beziehung zu euch wird zwar optisch aufgelöst, aber übernatürlich ersetzt. Ich komme zu euch eben durch den Heiligen Geist, so dann im ganzen Kontext. Da ist eine große Verwaltung. Der Vater im Himmel ist es, der gebeten werden muss, dass wir Menschen um deswillen, was Jesus für uns getan hat. Er hat nämlich diesen übernatürlichen Vorhang zerrissen, so dass ein Mensch im Glauben an Christus tatsächlich in das Übernatürliche vorstoßen kann. Und das soll nicht so eine Trendgeschichte sein, die man mal erlebt, weil man ein besonders religiöses Jahr hat, sondern es ist ein Beistand, dieser Heilige Geist, der ewig bei uns sein möchte. Das sind super Perspektiven. Damit ist gesagt, dass sich die Eroberung dieser Verheißung absolut lohnt, weil das nicht irgend so ein Trend ist, auf den man mal kurz springt, theologisch oder kirchlich benannt, würde man sagen, mal kurz charismatisch werden für ein Jahr, um dann wieder auf die Wurzeln zurückkehren, aus denen man herausgewachsen ist, welche Kirche auch immer, sondern das ist eine Geschichte, die uns prägen soll, andauernd. Der Umgang mit dem Geist der Wahrheit. Dass da die Bemerkung ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die ihn nicht empfangen können, lässt einen fast aufhorchen, aber erklärt auch vieles, dass bestimmte Leute, die den guten Geist haben wollen, ihn einfach nicht kriegen. Denn sie müssen letztendlich etwas vorher in übernatürlicher Weise an sich wirken lassen. Der alte Prophet Hesekiel, gut, er war auch mal jung gewesen, aber jetzt im Rückblick ist er für uns alt, so 2700 Jahre. Der hat Folgendes gesagt im Auftrage Gottes, Hesekiel 11, 19. Ich werde ihnen, er spricht hier von seinem gläubigen Volk Israel, ein neues Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben. Ich gebe zu, das ist ganz schwierig. Es ist ja auch, meine ich, die Jahreslosung der evangelischen Kirchen in Deutschland. Gebe Gott, dass es nicht nur an Israel verheißen ist, sondern wirklich auch in Deutschland mehr und mehr geschieht. Ich werde ihnen, spricht Gott der Herr selbst, ein neues Herz geben. Ich möchte hier an dieser Stelle ein bisschen Anthropologie betreiben, das heißt die Lehre über den Menschen aus Gottes Sicht. Weil wir kommen hier auf Begriffe, wenn man die nicht versteht, sind die langweilig. Man winkt die auch durch. Hat man sie einmal verstanden, ist es ein bleibender Gewinn bei jeder Bibellese. Deswegen agiere ich jetzt mal hier so ein bisschen zeichnerisch mit meinen Händen. Hier ist also von Folgendes die Rede vom Herz, vom Geist, im steinernen Herzen, Fleisch, das entfernt werden soll, und Fleisch und das Herz, was wieder geliefert werden soll. Und das alles, damit Menschen anfangen können, in seiner Ordnung zu leben. Diskutieren wir kurz über uns innerlich. Dass wir ein Leib haben, ist keine Frage. Jede Apothekerzeitschrift erklärt uns viel über unseren Leib und der Arzt auch noch. Und wir lernen ja auch ein bisschen in der Schule. Dann kommt die sogenannte Psyche, unsere Seele. Und mit unserer Psyche oder Seele, beides ist dasselbe, ist eben die deutsche Variante, Seele. Da haben wir besondere Fähigkeiten. Das ist unser Gefühlsleben, unsere Fähigkeit zu denken, zeichnet die Psyche aus und eben auch die Kräfte, etwas zu wollen oder nicht zu wollen. Wenn jemand am Körper schwächelt, dann sagen wir, er ist krank. Der Arm tut weh, der Bauch tut weh, eine Niere muss da rausgenommen werden, Zähne gezogen, was auch immer. Das kennen wir, das Programm. Wenn einer in der Seele krank wird, haben wir gelernt, insbesondere die letzten 170 Jahre, als das Thema Psychologie letztendlich aufkam, die Bibel spricht schon viel früher darüber, sehr explizit und deutlich, dass man auch in der Seele krank werden kann. Nicht nur am Leib. Wir können klar denken, positiv denken, verlieren. Und wir können krankhaft denken, zwanghaft denken. Wir können in unserem Verstand, Goethe sagt dazu Geist, ganz schnell wieder vergessen, aber nur, falls ihr mal auf Goethe stoßt. Dieser Verstand kann auch krank werden. Ein Mensch kann durcheinander sein. Darüber hinaus können auch unsere Gefühle, unsere Emotionen krank werden. Das heißt, das, was eigentlich so als Grundgabe reingegeben ist, möge man die Babys anschauen, da weiß man das, durchaus offen für ein Lächeln aus der Seele. Man muss nur Clown genug sein, dann lachen die Kleinen einen an. Ich darf 12 Enkelkinder begleiten, ich kann da jetzt gerade, als Nummer 12 geboren, also ich weiß, wovon ich rede. Das ist so schön, dass die Seele des Menschen eigentlich positiv ist, auch emotional. Aber wenn einer nur noch Negativgefühle hat, wie Ärger, das kann man fühlen, Zorn, das kann man fühlen, Aggressivität, das kann man fühlen. Man kann auch Friede fühlen, Freude fühlen, Geborgenheit fühlen, Hoffnung fühlen. Also die Seele des Menschen kann krank werden, ihm kann was geraubt werden. Und dann ist da noch die dritte Einheit, von der die Anthropologie der Bibel spricht, Lehre über den Menschen. Das ist unser Geist. Die Bibel spricht ja im Schöpfungsakt, dass Gott den Leib von dieser Erde nahm, formte und ihn mit seinem Geist anblies, ihm seinen Odem gab, seinen Geist gab. Und daraus wurde das Produkt Seele. Und der Mensch bekam dadurch einen Geist. Der Leib und die Seele hat eine sehr starke irdische Orientierung. Und diese Zusammenarbeit Leib und Seele nennt die Bibel, und jetzt kommt's, jetzt sind wir nicht beim Schlachter, sondern jetzt sind wir bei biblischen Begriffen, Fleisch. Das heißt, ich rieche um 18 Uhr Pizza. Und mein Magen knurrt nach ein paar Sekunden und sagt, will ich? Und jetzt muss Leib und Seele zum Kühlschrank, Kühlfach aufmachen und Pizza in den Ofen tun, damit man auch eine Pizza kriegt. Das ist also sehr fleischlich. Oder soll ich besser sagen, natürlich. Das Wort gefällt mir besser, weil bei dem Fleisch ist man echt immer ruckzuck beim Schlachter. Aber es steht halt so in der Bibel, auch in deiner, da kannst du nichts machen. Das ist der Begriff, mit dem du klarkommen musst. Jetzt geht's aber in die andere Dimension, die Persönlichkeit des Menschen, das, was er mit dem Leib anstellt und mit seiner Seele anstellt, formt seine Persönlichkeit. Und das nennt die Bibel Herz. Und mit seinem Geist ist auch etwas geschehen. Vorher war der intakt und lebendig und hatte den Auftrag und die Fähigkeit, mit dem übernatürlichen Gott zu kommunizieren. Und als der Herr Adam und Eva seine völlige Liebe bewies und ihnen freien Willen gab, auch gegen ihn zu handeln, mit dem Baum von Erkenntnis von Gut und Böse, und der Mensch davon Gebrauch machte, erst Eva, dann Adam, dann hat er vorher verheißen, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Hebräisch heißt es nur etwas genauer, sterbend sterben. Warum? Weil wir sagen, wenn einer stirbt, ist er tot, Schluss. Man kann nicht sterbend sterben. Man stirbt und ist tot. Aber das hebräische Wort, was hier benutzt wird, deutet an, dass der Herr nicht vom Leib sprach, wenn ihr von der Sünde nehmt, wird der Leib sterben, denn Adam und Eva haben ja weitergelebt. Oder dass ihre Psyche oder Seele stirbt, war ja nicht so, Adam musste später arbeiten, er musste sehen, wie er gegen alle Emotionen tun, dass er die Familie ernährt und so weiter. Brauchte seinen Verstand dazu. Was ist denn nun kaputt gegangen? Es ist tatsächlich der Geist. Der Geist, der ewiger Natur ist, weil er von Gott kreiert wurde für den Menschen, der ist nun durch den Sündenfall in einem sterbenden Zustand und ist abgeschnitten von der Dimension, mit Gott zusammen zu sein. Und hier darf man, wenn es auch sehr katholisch besetzt ist in der Theologie, getrost von Erbsünde sprechen. Wir alle werden geboren mit einem dahin vegetierenden Geist, der eine Veränderung und eine Gnade braucht. Und hier sitzt nun das Herz des Menschen. Ist das Herz des Menschen sehr fleischlich geformt, Leib, Seele, kommt es, wenn Gott dann seine Leute sendet, wie Jeremia, Hesekiel und so weiter, und die Propheten verwerfen das Übernatürliche und so weiter, dann verdichtet sich das Herz durch Ablehnung und wird steinerndes Herz genannt. Und nun spricht Gott und sagt, ich will dem Menschen einen neuen Geist geben. Er sagt nicht, ich will ihm den Heiligen Geist geben. Er sagt, ich will ihm einen neuen Geist geben. Und das fleischernde, steinerne, also das steinerne Herz will ich nun zu einem fleischernen Herz machen, das wieder sensibel ist, feinfühlig, sowohl für die Einflüsse des Leibes als auch der Seele, aber auch des neuen Geistes. Jetzt habt ihr diese fünf Dinge und mögen meine Hände euch verfolgen, solange ihr atmet. Das ist dein Leib, das ist deine Seele, das ist dein Geist. Hier sitzt das Fleisch, hier sitzt das Herz aus diesen beiden Elementen. Und jetzt geht's um den neuen Geist. Und da spricht unser Herr Jesus Christus persönlich auch drüber. Er sagt nämlich, dass dieser Geist eine neue Geburt braucht. In einem Gespräch in Johannes 3 mit dem Gläubigen und auch, wir würden Theologen sagen, Nikodemus, der fragt, wie er Zugang kriegt zum Reich Gottes, da antwortet Jesus ihm ab Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir wissen aus diesem Gespräch, antwortet Nikodemus ein bisschen sarkastisch, wie kann ein Mensch geboren werden? Wenn er alt ist, kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Genau das meint Jesus nicht. Er sagt, wenn jemand nicht aus Wasser, und wir kennen diesen Begriff Wasserbad des Wortes, und das deckt sich auch mit der Fülle der Bibelstellen, dass das Wort, Wasserbad des Wortes und der Geist, die beiden Dinge entwickeln den Glauben im Menschen und aus dem kann er wiedergeboren werden, sonst kann man nicht in das Reich Gottes hineingehen. So wie man, wenn man in Deutschland geboren wird, einen deutschen Pass kriegt, so wird man im Reich Gottes reingeboren und wird zugehörig zum Reich Gottes. Der natürliche Mensch hat da keinen Zugang. Wir können ihm auch nicht symbolisch die Grenze verweisen und sagen, da ist die Grenze, da musst du klopfen, da musst du einen Antrag stellen. sondern wir sagen den Menschen, es gibt eine unsichtbare Grenze und Christus hat eine Tür reingemacht und er ist die einzige Pforte zum Weg des ewigen Lebens. An ihm kommst du nicht vorbei, wenn du den neuen Geist haben willst. Das muss man insbesondere einer kapitalistischen Gesellschaft sagen. Wir sind ja sehr irdisch orientiert in unserer ganzen Erziehung, in unserem Bildungssystem. Jetzt seid ihr aber in der Gemeinde des Herrn Jesus Christus und kriegt natürlich Reich Gottes Informationen. Und du darfst da sitzen, dir deinen Puls fühlen und fragen, wo stehe ich innerlich? Was hat mich geprägt? Will ich diesen Grundwerten der Heiligen Schrift Zugang lassen zu meiner Art zu denken und etwas zu wollen und auch zu glauben, ja oder nein? Immer deine Sache. Jesus jedenfalls sagt, dass einer, wir sagen dazu, Nicht-Christ, den Geist Gottes nicht bekommt in der Dimension, wie Gott ihn uns noch anbietet. Er braucht also einen neuen Geist, von Neuem geboren. Und wer dieses praktiziert, die Bibel hat es sehr einfach mal formuliert, wer den Namen des Herrn anruft, bekommt die Macht oder das Recht, Kind Gottes zu sein. Es geht immer wieder um diese schmale Tür, Jesus Christus. Es ist der einzige Weg in der Fülle der Religionen, die Menschen sich ausgedacht haben oder der Fürst dieser Welt sich ausgedacht hat, um den einzigen Weg zur Nadel im Heuhaufen zu machen. Und den heißt es zu verkünden, den heißt es zu bedenken. Heiliger Geist, übernatürlich Leben, schafft man nicht durch Leistung, ist ein Gnadenakt. Wir aber sind auf Leistung getrimmt und wenn wir irgendwann Christ geworden sind, denken wir, hier müssen wir auch was leisten. Aber diese übernatürlichen Dinge können wir nicht durch Leistung in unser Leben freisetzen, sondern wir brauchen eine übernatürliche Gnade, die uns Jesus Christus gewährt. Denn er sagt, ich werde den Vater bitten, dass er den Beistand des Heiligen Geistes zu euch sendet, damit ich durch ihn bei euch bin. Soweit mal ein bisschen anthropologische Grundlage. Euer Pastor hat mich mal ein bisschen vorinformiert, dass ihr aus sehr verschiedenen Hintergründen hier euch als Gemeinde zusammensetzt. Und ich könnte mir denken, dass das, wer willig zuhört, einen abholt, so dass man die Kulturen mal beiseite lässt oder sich auch selber zugesteht, dass Veränderung gar nicht so einfach ist, sondern auch eine Wiederholung braucht, bis es verinnerlicht ist und man wirklich in dem Neuen, das Gott uns anbietet, zu Hause ist. Es ist nicht einfach, übernatürlich, natürlich zu leben. Aber solange wir in diesem Leib sind, wird es nicht nur übernatürlich zugehen. Unsere Natur bleibt. Und die heißt es nun zu prägen, ob du nun dein Leben vom Leib und seinen Trieben und Bedürfnissen bestimmen lässt, das wird dein Herz formen. Oder ob die Wiedergeburt, die ihr, da gehe ich mal von aus, als Christen in euch tragt, denn das ist ja ein Schwarzbrotthema, was ihr hier ausgesucht habt, das mit dem Übernatürlichen, dass wenn dieses Übernatürliche anfängt, euer Herz, euer Denken, euer Fühlen, ja sogar euer Wollen anfängt zu prägen und zu beeinflussen, formt es dein Herz in eine Sensibilität auch für das Übernatürliche. Bitte, ich weiß, wenn man heute sagt, man hört Stimmen, dass man schon pathologisch eingestuft wird, aber es ist eben nicht alles krank. Ich komme also im Gegensatz zu manchen Gründerpsychologen wie Freud nicht von der Krankheitsstudie, sondern von der gesunden Seite. Und ich verkünde einen gesunden Gott, der gesund auf Menschen einwirken kann. Ihr dürft euch mal einen Amen sagen, das stört mich nicht. Und gebt mir Pause, nochmal durchzuatmen. Jesus Christus, als er geboren worden ist, brauchte nicht wiedergeboren werden. Könnt ihr das nachvollziehen? Warum? Weil er nicht in Sünde geboren gezeugt wurde von einem Menschen, der in Sünde geboren worden ist, wie Josef. Der war ja nur sein Stiefvater, der Heilige Geist selbst zeugte Jesus in dem Mutterleib einer Jungfrau namens Maria und heiligte damit letztendlich auch Maria, mit dieser Gnade ein Kind mit einem intakten Geist zu gebären. Das ist eine schöne Vorstellung. Von vorn an seines Lebens schon empfänglich zu sein für göttliche Impulse und Gedankensendungen und Intuitionen, sagen wir dazu. Unerklärliche Eindrücke und Gedanken, wo man weiß, das kommt nicht aufgrund meiner logischen Denkarbeit, sondern das ist mir einfach gedanklich geschenkt worden. Und dieser Herr, der wiedergeboren war, sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und zeigt uns jetzt, und das ist ganz wichtig für unsere deutsche Theologie, ganz wichtig hier den biblischen Unterschied zu setzen, dass man sowohl einen intakten Geist haben kann oder in unserem Fall wiedergeborenen Geist und damit ja wie Jesus beschenkt ist und mit dem Vater im Himmel kommunizieren kann und dass dieser Geist nun wiederum von Gott Geist bekommt, um den heiligen, sündlosen, wortgewandten und bewandten Jesus Christus übernatürlich auszurüsten. Und der Herr Jesus hat sich drüber gefreut. Es gibt eine ganze Menge Christen und Gott setzt mich auch in Deutschland ganz bunt ein, von Katholiken und Protestanten und Evangelien und wo war ich jetzt, Baptistenkongress Berlin und dann da irgendwo bei den CVJM-Lern 1000 Mitarbeiter und so weiter. Eine ganz bunte Geschichte. Und ich merke, wie unterschiedlich wir geprägt worden sind, weil einfach bestimmte biblische Gedanken unterlassen wurden in der Lehre und Verkündigung. Und das sind einfache Vorbildfunktionen, die Jesus mit seinem Leben hinterlassen hat. Er, der Wiedergeborene, brauchte den Geist, um übernatürlich dienen zu können. Und das ist auch sein Wunsch gewesen, als er sagte seinen Gläubigen, ihr werdet den Geist bekommen. Ich werde euch Heiligen Geist senden. Jetzt wartet und rennt nicht los, weil ihr mich als Auferstandenen gesehen habt, weil ihr ein Wunder bezeugen könnt, sondern wartet, ihr braucht dafür Hilfe. Und ich habe Hilfe für euch, übernatürliche Art. Das ist mein Geist oder der Geist des Vaters. So lesen wir immer wieder, er will ausgießen den Geist der Gnade, den Geist des Flehens, ganz verschiedene Wirkungen des Heiligen Geistes, die er alle mitbringt. Und er bewirkt es, dass die Leute dann auf ihn, den Messias Jesus Christus, blicken. Dieser Heilige Geist schafft auch in unserem Herzen eine Präsenz, nicht nur in der Wiedergeburt unseres Geistes. Er will über den Geist reinfließen als Kraft der Liebe in unser Herz. Steht geschrieben, Römer 5, Vers 5. Ihr werdet merken, ich arbeite an diesem Wochenende auch bei euch immer so, dass ein Muster da ist. Ich muss mir nämlich die Frage gefallen lassen, für alles, was ich hier behaupte, wo steht das geschrieben? Wo steht das geschrieben? Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort wird nicht vergehen. Deswegen soll unser Wort nicht auf instabil, unser Glaube nicht auf Instabiles gegründet sein, sondern auf Stabiles. Und das Wort Gottes, Römer 5, Vers 5, zeigt, Gottes Heiliger Geist will also unser Herz nicht nur im Geist etwas unterstützen im Namen Jesu durch Wiedergeburt, sondern auch in unserem Herzen etwas tun. Darüber hinaus bekennt Jesus, wer an mich glaubt, ich zitiere Römer Johannes 7, 38, 39, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, ich kann auch sagen, wie die Bibel es sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies, bildhafte, sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Ich werde diesen Text jetzt nicht bis alle Details reinlegen, sonst komme ich nicht zu dem Ziel meines Beitrages hier am Einstiegsabend. Wir finden klare Hinweise von Jesus, dass der Heilige Geist nur zu denen kommt, die an Jesus glauben, wie die Bibel über Jesus und durch Jesus lehrt. Ich habe ein köstliches Erlebnis gemacht, das hat sich bei mir sehr festgesetzt. Ich war 2002 eingeladen in Türkei, Istanbul. Wir wissen, über 99% muslimische Bewohner. Und ein türkischer christlicher Verleger hatte mich da im Internet gefunden und mich eingeladen, ob ich nicht mal zu den Leitern christlichen Leitern sprechen könnte. Ich wusste nicht, was mich erwarte, saßen da 50 Leute. Und dann habe ich mich versucht zu orientieren, als ich das Mikro kriegte und fragte, darf ich mal fragen, was sind Sie für Leute? Sind Sie orthodox? Nein. Haben Sie katholisch? Nein. Evangelisch? Nein. Methodistisch? Baptistisch? Da bin ich meine 15 Freikirchenvarianten noch durchgegangen. Und die immer, nein, nein. Ich sage, was seid ihr denn für Leute? Ja, Bibelchristen. Und da habe ich gedacht, die deutsche Brille. Oh, die deutsche Brille, beiseite damit. Wie einfach kann man es sagen? Unser Glaube ist gegründet auf Gottes Wort, die Bibel. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Also werden wir nicht umhinkommen, auch in der Sache des Geistes, die Schrift zu fragen, was Jesus gelehrt hat. Und ja auch, er hat ja auch Lehre multipliziert durch seine Jünger. Ist ja nicht alles niedergeschrieben worden von seiner Lehre, seine Jünger haben es ja weitergetragen. Wenn wir uns den Heiligen Geist in der Bibel angucken, finden wir, dass er tatsächlich eine Person ist. Ich weiß, dass einige meinen, der ist so eine Art Stimme des Geistes, des allmächtigen Gottes oder irgendwie ist er so minder bemittelt. Da ist Gott, Vater, der allmächtige, liebende, der uns Menschen umarmte, so sehr liebte, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, und der ist Top Nummer 2 gleich bei uns. Und weil Jesus uns erlöst hat, muss der Vater manchmal in unserem Ansehen kämpfen, weil Jesus, Jesus, Jesus. Aber der Vater hat ihn ja gesandt. Also gut, jetzt kommt der Heilige Geist, den sehen wir nicht. Wir wissen nicht, woher er kommt, wohin er weht, wie der Wind. Und jetzt sollen wir Christen also mit dem Heiligen Geist hier übernatürlich leben. Na klasse. Wir kommen aber von den logischen, nachvollziehbaren Alltag her und von der Bildung her. Und jetzt soll das so übernatürlich einfach zugehen, das geht doch nicht. Und deswegen hat der Heilige Geist in vielen christlichen Kreisen also nicht so eine Top-Stellung. Er ist zwar auch da, das merkte man auch an den Glaubensartikeln von Luther. Was wusste er über Gott, Vater sagen, als Schöpfer aller Dinge und Christus, oh, von der Jungfrau geboren und so weiter. Hat er wunderschönen Artikel geschrieben. Und im dritten Artikel sagt er, ich glaube an den Heiligen Geist, mehr kam nicht. Da merkte man auch, hier ist es dünn. Er hat sich mit dem Heiligen Geist, weil er so, ja, er war ja erweckt in Bezug auf Christus und seine Gnade. Das war sein Thema. Da war er groß. Aber mit dem Heiligen Geist musste der Herr kirchengeschichtlich noch nachliefern. Und das hat dann letztendlich auch die Pfingstbewegung ausgezeichnet, dass sie wirklich lieferte an diesem Punkt. Und jetzt kamen die theologischen Kulturen und prallten aufeinander, so nach dem Motto, so war das, so bleibt das und so wird das nicht geändert. Und wer da was ändern will, ist Sektierer. Dabei kann man diesen Sektiererbegriff nur durchbrechen, indem man biblisch argumentiert. Es steht geschrieben. Als Jesus sich mit dem Teufel auseinandersetzte, war seine einzige Waffe, wiederum steht geschrieben. Wiederum steht geschrieben. Deswegen glaub nicht, was dein Pastor glaubt oder deine Kirche glaubt, das ist zu wenig. Du musst selber deinen Glauben definieren können. Es steht geschrieben. Das ist eigentlich das, was einen gesunden Christen ausmacht. Er weiß seinen Glauben biblisch zu argumentieren. Ich muss die Bibelverse nicht alle drauf haben, Gott bewahre, und Kapitel und was weiß ich, und Buch, Altes oder Neues, aber Gott möchte mit seinem Geist sein Wort in unsere Herzen schreiben, sodass es in uns wohnt. Mit der Hilfe des Geistes befähigt er uns, Zeugnis zu geben und zu bekennen, was er uns alles geschenkt und hinterlassen hat. So entdecken wir also, dass der Heilige Geist irgendwie aufgewertet werden muss. Einige sagen, ja, pass auf, es gibt Christen, die sind so Heiligen Geist verliebt, die beten sogar zum Heiligen Geist. Jetzt ist die Frage, wie können wir das denn jetzt biblisch darlegen? Das Gebet zum Vater im Himmel, das ist okay, hat Jesus auch praktiziert. Das Gebet zu Jesus, hat er auch gesagt, ihr werdet den Vater bitten in meinem Namen. Wir dürfen Jesus anbeten, er muss verherrlicht werden. Der Vater hat durch den Geist gesprochen, dies ist mein lieber Sohn, den hört. Und wenn der Vater seinen Sohn verherrlicht, wer sind wir, dass wir das nicht auch tun? Also da sind wir uns ruckzuck einer Meinung. Aber mit dem Heiligen Geist ist das nicht mehr oder weniger ein diffuses Etwas, das manchmal so Kraft wirkt und ein bisschen Gänsehaut macht und aber auch durchaus mehr Menschen schwärmerisch stimmen kann, dass man also Angst um ihre Psyche hat, ob die noch normal sind. Wie kann man nun normal, sprich natürlich bleiben und das Übernatürliche dennoch zulassen? Nun, am besten, wenn man den Heiligen Geist kennenlernt. Das ist der beste Weg. Solange du über Menschen sprichst, die du nicht kennst, liegst du garantiert falsch. Du kannst nicht aus der Entferne sagen, ja, der ist so und so, habe ich gehört. Hey, Fake News sagt man heute, ja, das sind falsche Fakten. Nein, die Bibel hinterlässt Fakten über den Heiligen Geist und will uns deutlich machen, uns da anzuschließen. Ich will ein Bild nehmen. Darf man den Heiligen Geist anbeten? Er ist eine Person. Er hat alle Kennzeichen einer Person. Ich gebe noch einen kurzen Crashkurs. Er hat Wissen, unsere Psyche, Verstand, Wissen. Er kann fühlen. Zum Beispiel betrübt sein, der Geist der Freude, das hat was mit Gefühlen zu tun. Er kann wollen, Willenskräfte, wie uns als Person, unsere Willenskräfte, ich will aber nicht oder ich will, auszeichnen. So kann der Heilige Geist in gleicher Weise sich auszeichnen durch Wollen, durch betrübt sein. Die Bibel berichtet, dass er Wissen in sich trägt. Denn wer von den Menschen, 1. Korinther 2,11, weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Der Geist Gottes wird hier gelobt vom heiligen Apostel Paulus, dass er geniale intellektuelle Fähigkeiten mit sich herumträgt, weit über unsere Denkfähigkeiten hinaus. Das sollte uns Christen in Bezug auf den Heiligen Geist schon mal demütig stimmen. So nicht nach dem Motto, ich habe da eine gewisse Theologie und der Heilige Geist spielt da keine besondere Rolle. Da würde ich mal lutherisch sagen, du Narr. Was denkst du, dass du mit deinem kleinen Verstand wüsstest, wer der Heilige Geist ist und wie du ihn einzustufen hast? Solltest du nicht viel lieber aus der Heiligen Schrift lernen, den Heiligen Geist so zu achten, wie die Bibel ihn achtet? Auf die Frage, ja, sag mir einen Bibelvers, wo der Heilige Geist angebetet wird. Muss ich allerdings sagen, in der Tat. Man könnte sagen, die Anbetung des Geistes ist die Lobpreislehre aus Johannes 16 von Jesus über den Heiligen Geist. Der längste Abschnitt von Vers 8 abwärts. Das ist der längste Lobpreis Jesu über den Heiligen Geist. Was er alles kann, was er machen wird und was er wirken wird und wie er das wirken wird. Und er hat natürlich einen Auftrag. Er wird mich verherrlichen. So, der Heilige Geist ist also eine Person. Er hat Willenskräfte. 1. Korinther 2,11 hier, die mitschreiben und wissen wollen, wo steht das geschrieben. Er hat einen Sinn, Römer 8,27, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für die Heiligen gemäß. Das heißt, er ist auch ein Diagnostiker, würden wir medizinisch sagen. Also einer, der sich uns schon auch anguckt und weiß, wie wir drauf sind und welche Führung und Leitung und Warnung wir von ihm brauchen. So sagt die Bibel weiter, dass er die Präsenz der Liebe Gottes ist. Er liebt. Das ist doch Auszeichnung einer Persönlichkeit, stimmt's? Wer kann lieben wie ein Mensch? Er ist befähigt zu lieben. Die Quelle der Liebe allerdings kommt von Gott. Menschen können Liebe verlieren, auch die Fähigkeit zu lieben und rüber zu den Hassern und Gewalttätern abrutschen. Aber Gott mit seinem Geist bringt uns mehr oder weniger, so bringt uns der Heilige Geist die Quelle, die Kraft aus der übernatürlichen Welt der Liebe Gottes zu uns hier runter. Kann betrübt werden, Epheser 4,30, kann belogen werden. Er spricht, sendet mir, Apostelgeschichte 13,2, und benutzt dabei Menschen. Er ist also eine Person, die durch Menschen sprechen will. Er benutzt uns. Das ist der Plan Jesu, dass der Geist in die Christen reinkommt. Diese ganzen futuristischen Filme, wo die Aliens kommen und die Menschen vergiften und sie dann mehr oder weniger take over, also sie übernehmen und dann ihr Wesen aus den Menschen heraus. Das ist also die Finsternisseite, die auch übernatürlich agiert und gerne Menschen erobert. Aber Gott macht es in einer angenehmen Weise und fragt uns, ob wir bereit sind, uns übernehmen zu lassen. Nicht nur beschenken lassen durch die Wiedergeburt, sondern übernehmen lassen durch den Heiligen Geist. Das heißt, Kontrollverlust? Nein. Er ist im Gegensatz zur Konkurrenz aus dem Reich der Finsternis nicht knechtisch, zwanghaft, versklavend, unterdrückend, persönlichkeitszerstörend, sondern er will bei uns wohnen und durch seine Gegenwart, Umgang prägt Leute, uns angenehm in das Wesen Jesu hineinformen und erziehen. Er ist eigentlich genial. Und wenn es jetzt darum geht, dass er eine Person ist, wie die Bibel uns sagt, frage ich dich nach dem Gesetz der Höflichkeiten in unserem Land. Darf man mit einer Person reden? Darf man mit dieser Person, die fraglos Gott ist, sich da auch bedanken, um Unterstützung bitten und sich freuen, Heiliger Geist, das war wieder eine super Geschichte, die du jetzt hier gewirkt hast. Ich meine, ja, weil die Bibel so viele Fakten, das war jetzt nur 5% Bibelbeleg, dass er eine Person ist, aber nur mal so zum Anführen, dürfen wir jetzt uns sagen lassen, dieser Heilige Geist ist also gleichwertig. Die kriegst du auch nicht in Konkurrenz. Wenn du mit dem Heiligen Geist redest und ihn dankst, was ist denn Danksagung als Anbetung? Dass er hier und da geholfen hat, die richtigen Ideen gegeben hat, wird er immer, weil sein Auftrag ist, Christus zu verherrlichen, während du mit ihm redest, fängt er an, dich auf Christus auszurichten. Und überhaupt hat man den Eindruck, dass der dreieinige Gott sich sehr gut versteht. Man sagt in der Soziologie, das war in meinem Studium eins meiner Lieblingsfächer neben Kirchengeschichte, dass unser Sprichwort sagt es am schönsten, dass zu dritt zusammenleben ist die schwierigste numerische Konstellation. Oder vereinfacht, bei dreien ist einer immer zu viel. Schon gehört? Das ist, weil zwei sich mehr mögen und der dritte sitzt dann daneben. Das entwickelt sich über kurz. Wer drei Kinder hat, weiß, wie das läuft. Oder wenn zwei Nachbarkinder kommen zum Sohn. Und das dauert dann nicht allzu lang. Aber jetzt in Sachen Soziologie, Gemeinschaft und so weiter, kann er doch Vorbild sein. Er ist zu dritt seit Generationen, nein, seit Ewigkeiten. Und er könnte uns was beibringen im Miteinander. Das Gesetz der Liebe, das da ist, durch Jesus und den Vater gesandt im Heiligen Geist, hier für uns geschenkt um uns nun zu verändern und uns entsprechend aufzubauen, in gleicher Weise mit dem Heilgeist zusammenzuarbeiten, das kann doch eigentlich nur innerhalb der Harmonie Gottes sein. Sagt er nicht Gott über seinen Sohn, dieses mein lieber Sohn, den hört, habe ich schon zitiert. Jesus sagt, ich habe euch nichts gesagt, ihr lieben Jünger, außer was der Vater im Himmel mir zuerst gesagt hat. Also die loben und preisen sich da. Und der Vater sendet seinen Geist, gießt seine Liebe durch den Geist zu uns aus. Jesus sagt über den Heiligen Geist, es ist besser für euch, dass ich weggehe, damit er, der Heilige Geist, zu euch kommt. Und ehrt den Heiligen Geist über sich hinaus. Hey, was sind das für Freunde? Nun möchte man sagen, ja, aber wenn ich jetzt als Christ besonders doll Jesus liebe, ist der Heilige Geist vielleicht eifersüchtig? Oder der Vater eifersüchtig? Leute, ein physikalisches Bild hat mir geholfen. Stell dir vor, den Planet Sonne. Das ist Gott Vater. Das Licht, das er abgibt, dieser Planet, und uns hier immer wieder so schön erreicht auf unserer Erde, ist Jesus. Sagt die Bibel nicht, er ist das Licht der Welt? Und der Heilige Geist ist die Wärme. Jetzt sag mir mal anhand dieses Bildes, wie kriegst du die drei in Konkurrenz? Sie bedingen einander. Sie gehören zusammen. Sie sind eine Dreieinigkeit, physikalisch gesprochen. Denn alle drei Dinge, Wärme, Licht, mit dem physikalischen Erkenntnisbereich als auch der Planet. Somit haben wir es also mit dem Heiligen Geist durchaus mit einer Person zu tun. Ich wage, und jetzt kommt eine Steilvorlage, halte ich fest, dass der Heilige Geist die wertvollste Person zurzeit auf dieser Erde ist. Und wir können das sagen, ohne dass wir ängstlich sind, dass da irgendjemand eifersüchtig im Himmel wird. Wir sind nämlich in der Theologie Jesu. Es ist besser, dass ich gehe, damit er kommt. Konzentriert euch auf ihn. Er will euch hier helfen. Er will euch übernatürlich befähigen, dass euer Natürliches endlich diese Möglichkeiten des wiedergeborenen Geistes bekommt. Wir werden ja morgen mal über den Geistestaufe sprechen und der Zungenrede, damit unser wiedergeborener Geist endlich auch mal eine Sprache kriegt. Einige sind wiedergeboren, aber stumm im Geist. Aber der Heilige Geist hat für alles Geschenke mitgebracht aus der übernatürlichen Welt des Himmels. Die Bibel sagt uns klar, denn durch Jesus haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. Und wenn man das auf sich wirken lässt, merkt man, dass der Heilige Geist zuallererst den Auftrag der Gemeinschaft hat. Hey, du bist vielleicht wundersüchtig und sagst, jetzt kommt der Elsner, hoffentlich macht der Herr mal richtig was mit Rauch und Nebel hier und irgendjemand außergewöhnlich manifestierend verliert er seine psychischen Zwänge oder so. Kann alles passieren. Aber ich komme jetzt hier mit biblischen Grundlagen. Der Heilige Geist hat einen Gemeinschaftsauftrag. Jesus sagte Matthäus 28,20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wie? Durch seinen Geist. Und weil ich durch meinen Geist bei euch bin und wenn ich bei euch bin, daraufhin geht hin und verkündet den Menschen das Evangelium in allen Nationen. Wenn man diesen Schlusssegen, den ihr sicherlich auch schon oft hier mitbekommen habt, am Sonntag Gottesdienst im Finale, 2. Korinther 13,13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir haben uns also anzufreunden mit dem Heiligen Geist, wie sonst kann Gemeinschaft entstehen? Das ist dein Job. So, der Schrift nach. Judas 1,20. Erbaut euch in eurem allerheiligsten Glauben, indem ihr im Heiligen Geist betet. Der Heilige Geist möchte mit dir zusammen, er möchte dir helfen zu beten. Das geht doch nur aus der Gemeinschaft. Ihr wisst, wie schön das sein kann, wenn zwei eins werden im Gebet. und sie dann solche großen Verheißungen praktizieren, wenn zwei eins werden, was immer sie bitten, Gott wird es geben. So gesehen hat unser Herr recht. Er wurde nun aufgehoben gen Himmel und sitzt zur Rechten Gottes, wie er es geredet hat. Und der Heilige Geist ist zu Pfingsten zu uns gekommen. Und so haben wir eigentlich ein Missverständnis anhand dieser kurzen, übersichtlichen Betrachtung aufgelöst, aus meiner Sicht, nach meinem Verstehen und Denken und Glauben, dass einige sagen, wieso, ich bin doch Christ und ich kann doch nur Christ sein durch den Heiligen Geist, also habe ich den Heiligen Geist. Das ist die eine Position. Und andere sagen, nee, wir müssen immer wieder Heiligen Geist kriegen und so. Wo liegt jetzt das Missverständnis? Nun, die eine Seite bekennt biblisch korrekt, dass wir ohne den Geist Jesu gar keine Wiedergeburt bekommen können. Er ist mehr oder weniger die transformatorische Kraft der übernatürlichen Welt des Reiches Jesu, die unseren dahin vegetierenden Geist, sterbenden Geist, der maximal für okkulte Kontakte noch in der Lage ist, aber nicht zu Gott, diesen neu zu machen. Und wenn das geschehen ist, dann ist Vater unser echt. Also wer das nicht hat, möchte Gott ja am liebsten mit Sie anreden. Weil irgendwo ist er so weit weg oder er macht es ohne nachzudenken. Aber ist die Wiedergeburt da, fühlt man sich sofort zugehörig. Finde ich so stark, wenn man auch so durch die Länder kommt. Mit wildfremden Leuten kommst du zusammen, spürst deren wiedergeborenen Geist. Das wird ja sensibel, das Herz fleischend. Und du merkst es, mein Bruder, meine Schwester, Nationalitäten spielen überhaupt keine Rolle. Sondern wir sind im gleichen Land, im Reich Gottes, zu Hause. So, und das ist die Wiedergeburt durch den Geist Jesu. Und natürlich kann man jetzt sagen, ich habe den Geist. Aber gemeint ist eigentlich nur das Werk des Geistes Jesu, unserer Wiedergeburt, unseres Geistes. Natürlich kann Gott es machen, wie im Hause Cornelius, wo man unter der Verkündigung des Evangeliums den Glauben an Christus gewinnt, wiedergeboren wird und gleich mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wird, übernatürlicherweise und getauft wird, auch in der Seele. Und der Leib manifestiert auch noch mit. Und dann ist das ganze Paket in einem Moment geschehen. Aber korrekterweise muss ich es erst mal trennen, um diese beiden Lager. Wir brauchen immer Heiligen Geist, immer Heiligen Geist, immer. Wir haben nie genug vom Heiligen Geist. Und hier, wir haben den Geist, wir brauchen nicht mehr. Die muss man irgendwie zusammenbringen. Und ich nehme ein Bild aus der Biologie. Ist ja alles Schöpferidee unseres Herrn. Intelligentes Design, sagt der Amerikaner. Ich habe also einen Sohn, der heißt Dominik. Der hat mich zu 50% biologisch. Mein Samenanteil ist dabei gewesen. Dann das Ei meiner Frau. Und siehe da, 9 Monate später schreit er mich an. Er ist da, geboren, kriegt den Namen Dominik, wächst dran. Und irgendwann, als er so begreift, dass man auch zu Papa und Mama beten kann, sie um etwas bitten kann, so muss man sagen. Vorher wird das ja nur durch Schreierei angedeutet. Aber dann, als die Sprache dazukommt und er das Beten oder Bitten gelernt hat, entdeckt er eigentlich die neue Dimension seiner Geburt. Er ist zunächst einmal, als er geboren worden ist, zu vergleichen mit der Wiedergeburt unseres Geistes. Jetzt aber, als er heranwächst und das Potenzial von Vater so nach und nach kennenlernt, ne, wenn die Jungs so 5 sind, ist man doch als Vater der Star, schlechthin. Und Papa kann alles, Papa ist der Stärkste. Das wird selbst in der Schule, in der Grundschule verkündet. Ne? Sei mal lieb zu mir, sonst kommt mein Vater. Ne? Wir sind die Helden. Na jedenfalls erkennen Sie in diesem Zeitpunkt, ich kann Unterstützung haben. Und jetzt wechseln die so langsam in dieses Lager. Der Junge wäre nie so dumm, als ihm die rostige Kette von seinem Fahrrad abfällt. Und er da versucht, sich die Finger klemmt und so, und ich brauche den Vater nicht, ich habe den Vater schon in mir, 50%. Ich habe den Vater in mir, ich krieg das irgendwie. Und verkrampft sich da in seinem Leben, darf ich sagen, in seinem Christenleben. Macht und tut und schafft und kriegt die Ergebnisse übernatürlicher Art einfach nicht hin. Versucht Menschen zu überreden, endlich gläubig zu werden, und kriegen sie nicht hin. Irgendwie brauchen sie doch Hilfe. Und wie schön, wenn er dann sagt, Papa, hilf mir mal, ich schaff das nicht. Wie gerne komme ich hin und helfe und mache und punkte in der Beziehung. Ja, so läuft das. Ich habe ihm Schwimmen beigebracht, ich habe ihm beigebracht, wie man vom 1, 3 und 5 Meter Turm springt und vieles mehr. Bei uns da ein Freibad gleich gegenüber war. Da haben wir dann unsere Gemeinschaft gelebt. Und der Heilige Geist wartet, dass die, die wiedergeboren sind, ihn als Person biblisch erkennen, aufgrund der biblischen Erkenntnis ihr Herz dafür öffnen, an ihn glauben und nun mit ihm leben. Gemeinschaft. Das bedeutet für uns, an ihn zu denken. Ich habe, glaube ich, heute schon dreimal mit meiner Frau gesprochen. Unterwegs, im Auto, kurz vorm Umziehen und hierher fahren und dann noch kurz vor der Kirche hier. Sie ist zwar im Moment nicht da, ich sehe sie nicht, aber sie ist in meinem Herzen. Wir haben sozusagen eine Gemeinschaftsbeziehung seit 45 Jahren. Und obwohl ich sie nicht sehe, ist sie präsent. Wegen der sympathischen Verbindung. Darf ich das mal so sagen? So, und jetzt frage ich dich, wie ist das mit dir und dem Heiligen Geist? Wie sympathisch ist er dir? Oder ist er dir ein bisschen spukig? Willst du schön natürlich bleiben? Schöner, anständiger, natürlicher Christ. Oder willst du diese Beziehung des Heiligen Geistes in deinem Christen kennenlernen? Nach und nach, das muss ja nicht die Hauruck-Aktion sein, zulassen. Mit ihm kooperieren. Und irgendwann sich daran ihm unterordnen und Mitarbeiter von ihm werden. Dann würde der Geist nämlich anfangen dürfen, dein Leben zu leiten, deine Entscheidungen zu beeinflussen, dich in deinen Wegen, die du dir so planst, so hinlenken, dass du auf Gottes Weg bist. Er würde in dir Disziplinen freisetzen, die dich von dieser Kraft des dunklen Fleisches mit ihrem eigenen Begehren erlöst. Er schafft nämlich Wollen in uns, schenkt Vollbringen von dem göttlichen Wollen. Du denkst göttlich und, das werden wir wahrscheinlich am Sonntag dann näher anschauen, du wirst nochmal nachbegabt. Als du auf dieser Erde geboren wirst, hattest du sogenannte Grundgaben in deiner Wiege. Aber Gott ist in der Lage, dich später als wiedergeborener Christ übernatürlich zu begaben, sodass du durch den Heiligen Geist, der diese Gaben in dir inspiriert und benutzt, dich gebraucht, dass Worte der Weisheit gesprochen werden, Aktionen des Glaubens zur Ehre Gottes gelebt werden können. Und dass wir in anderen Zungen sprechen können, sogar wissen, was das bedeutet. Und dass wir Kraftwirkung von uns an Menschen weitergeben können, ja bis in die Natur hinein. Das ist alles er, der übernatürliche Heilige Geist. Er möchte mit uns zusammenarbeiten. Die Bibel spricht davon, dass die ersten Christen sehr erweckt worden sind, sehr beschenkt worden sind, nicht nur mit der Wiedergeburt, sondern auch charismatisch, also übernatürlich begabte Gnadengeschenke empfingen und darreichten, auch prophetisch dienten und so weiter. dass sie so nach und nach versuchten, diese Geschenke in eine eigene Regie zu nehmen und selber diese Dinge inspirierten. Und dann haben sie sich verrannt, haben prophetisch übertrieben. Andere Gemeinden haben untertrieben, die wollten das prophetische Wort in der Gemeinde gar nicht, das störte sie, das war ihnen, ich sage das bewusst, zu spukig oder zu nachgemacht. Und sie verloren letztendlich Respekt gegenüber der Präsenz des Heiligen Geistes, der als Beistand bei uns ist, und fingen an, durch ihre Zurückhaltung den Heiligen Geist zu betrüben. Ich weiß nicht, also wenn du als Christ überzeugt bist, dass es der Heilige Geist von Jesus war, der dir die Wiedergeburt geschenkt hat aufgrund seiner geleisteten Gnade am Kreuz, dann müsste doch jedem, der ein bisschen nachdenkt, klar sein, mit dem muss ich mich arrangieren, das ist der Wille Jesu. Mit dem muss ich jetzt durchs Leben. Und ich hoffe, dass er eben genauso gottväterlich lieb ist und hingegeben wie Jesus. Und dass er Präsenz von Gott mitbringt, das Wesen Gottes mitbringt, dass ich mich tatsächlich mit ihm gut verstehe. Und wenn er dann versucht, langsam dich zu leiten, weil du vielleicht irgendeine besondere Hingabe das mal gesagt hast, lenke mich, Heiliger Geist, und du fängst dann an und sagst, nee, aber das passt mir jetzt gar nicht. Das ist mir prophetisch eine zu große Steilvorlage. Nee. Also das müssen wir mal wieder beruhigen. Oder hier kommen Kraftwirkungen. Nein, wie benehmen die Leute sich? In so einer Kirche will ich nicht sein. Das müssen wir abstellen. Oder, wenn das Übernatürliche nicht in unsere Erziehung, in unsere christliche Prägung, in unser Vorstellungsrahmen reinfällt, können wir in der Tat die Herrschaft übernehmen, den Geist dämpfen und den Geist beleidigen und ihn fernhalten aus unserem eigenen Leben und, wenn wir Stimme haben, sogar in der Gemeinde, in der wir zu Hause sind. Ich kenne solche Friedhofsgemeinden, glaubt mir, Gott führt mich dahin. Da sagst du dir, liebe Zeit, wo sind die hingekommen? Wo ist das übernatürliche Leben des Geistes Jesu? Gemeinde Jesu kann doch nur durch den Heiligen Geist gebaut werden. Nur er kann doch die Menschen von Sünde überführen. Das schafft kein Mensch, egal wie klug und gebildet er ist. Keine Argumente werden das wirken können, wie es der Heilige Geist hinkriegt. Einfach nur durch seine Präsenz. Wie oft habe ich das erlebt? Einfach nur durch einen Gruß kam der Geist der Buße auf den Menschen. Und er fragte, wer sind Sie, dass es mir so geht? Das Prophetische lebt, das Göttliche lebt. Der Heilige Geist ist da und er sucht Mitarbeiter. Ich rate Menschen, wenn ihr vom Heiligen Geist und die Art und Weise, wie er arbeitet, und ja auch mal durch die Gnadengabe der Kraftwirkung mal ein Dämonchen vertreibt. Und der Mensch oder der Dämon schreit durch den Menschen noch, das ist alles gruselig. Und das gefällt dir alles nicht. Darf ich dir einen Rat geben? Wenn du die Werke des Heiligen Geistes noch nicht kennst und verstehst, sei besser ruhig, als dass du es kritisierst. Das ist mein Rat an dich. Jesus hat sehr hoch über ihn gesprochen. Und es ist wahr, wenn er in das Natürliche reinkommt, da kann schon mal Bewegung aufkommen. Und da kann es dann auch mal übernatürlich zugehen. Und unsere Natur ist vielleicht erschrocken. Aber ich kann dich trösten. Man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran. Es gibt Menschen, die unter dieser Kraft wirklich sich ein bisschen komisch verhalten. Aber ich sag mir, das ist immer so, als wenn man bei minus 10 Grad eine Stunde spazieren war, durchgefroren ist und sich ein 36 Grad warmes Bad einfüllen lässt und dann mit seinen durchgefrorenen Füßen da rein tippst. Nur 36 Grad, ich bitte dich, das ist unsere Bluttemperatur. Dann fangen die an zu manifestieren, in der Badewanne. haben die sich aber erstmal akklimatisiert, liegen sie da im Wohlgefühl drin und wissen, meine Temperatur, das ist das, was ich brauche. So, lieben Schwestern und Brüder, ich bin durch, auch der Zeit wegen. Ich bin ja Deutscher und man achtet schon ein bisschen auch auf die Uhr. Danke, dass ihr so aufmerksam wart. Wir wollen noch aufstehen und beten.